Von A wie ambulant bis Z wie Zeitarbeit.
Das ist der Pflegetalk mit PKM. Dein Pflegepodcast mit und für die Pflege.
Wir sind Anna,
Nina
und Marie.
Und zusammen machen wir die Stimmen der Pflege lauter. Let's talk! Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Pflegetalk mit PKM. Heute soll es um das Thema gehen, löst die richtige Dienstplanung den Fachkräftemangel? Dazu haben wir uns natürlich wieder eine Gästin eingeladen. Heute ist die Ayla Zenalic. Ayla ist seit 20 Jahren leidenschaftliche Altenpflegerin, wie sie selbst sagt, und hat Anfang letzten Jahres ihren eigenen Pflegedienst gegründet, AC Ambulante Pflege in Worms. Jetzt hast du schon über 25 MitarbeiterInnen, habe ich gelesen. Das geht anscheinend ganz gut ab. Du nutzt deinen Pflegepodcast und auch Social-Media-Auftritt, um der Pflege eine Stimme zu geben und möchtest die Pflege revolutionieren und hast ja auch in deinem Pflegedienst einige Dinge anders gemacht und darüber möchten wir heute gerne mit dir reden.
Ja, schön, herzlich willkommen. Dass du da bist. Genau. Ja, Ayla, wie bist du denn in die Pflege gekommen? Wie waren so deine ersten Schritte? Warum hast du dich für diesen Berufsweg entschieden?
Ja, das war eigentlich eher so ein Zufall tatsächlich. Ich habe so klassisch ein Praktikum gemacht damals in der Schule und habe halt sofort gemerkt, wow, das ist ein richtig toller Beruf, war damals auch im Pflegedienst und habe gesagt, das mache ich, also das ist voll mein Ding und das ist auch bis heute geblieben. Alte Menschen und Kinder sind meine größte Leidenschaft.
Schön. Wie war dann dein weiterer Karriereweg? Wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, ich gründe jetzt mal meinen eigenen Pflegedienst?
Ja, das war so ein langer Prozess tatsächlich. Ne? Also so schön es in der Ausbildung auch war, habe ich halt auch sehr schnell gemerkt, wow, es ist zwar ein wunderschöner Beruf, aber schon damals hat es ja schon gekriselt. Und da war so immer so der Gedanke, okay, wenn ich examiniert bin, mache ich alles anders, es wird alles besser. Und irgendwann kam der Tag und dann habe ich gemerkt, okay, das wird ja immer schlimmer. Mhm. Auf einmal hast du dann noch mehr Verantwortung, standst alleine auf der Station, im Krankenhaus, im Pflegedienst, egal wo ich gearbeitet habe. Und dann habe ich dann versucht, so diese klassischen Schritte zu machen, die man so macht, Wohnbereichsleitung, PDL, Einrichtungsleitung, Studium, ne? Und immer mit dem Gedanken, ich kann dann was bewirken. Ne? Wenn ich die oder die Stelle habe, dann wird es anders. Und immer ist genau das Gegenteil eingetroffen. Mhm. Es wurde gar nichts anders. Es wurde wirklich schlimmer, weil ich mich ja gar nicht durchsetzen konnte bei meinen Leitungskräften, weil die das nicht verstehen wollten. Und irgendwann gab es nur diesen einen Weg zu sagen, okay, ich muss raus aus dem System und mein eigenes System schaffen.
Vielleicht, wenn du meinst, du wolltest mal was verbessern, was waren damals so die Punkte, die dir wichtig waren?
Also damals war schon mein Gedanke, wo ich gesagt habe, warum zwingt ihr die Leute ständig in diese komischen Schichten? Also selbst damals, wo ich noch keine Mama war, hat mir mal das Herz geblutet mit meinen Mama-Kolleginnen, die dann immer Sorge hatten, was mache ich mit meinem Kind? Ich kann doch diesen Spätdienst nicht oder ich kann nicht morgen um 6. Und damals habe ich das schon nicht verstanden, warum muss sie das denn? Warum löst ihr euch nicht von diesen sturen Dienstzeiten? Und vor allem habe ich schon immer diese Frage gestellt, warum muss denn eigentlich jeder bis um 10 Uhr gewaschen sein und jeder muss gefrühstückt haben und um 11 müssen alle beim Bingo sitzen? Also das habe ich damals schon nicht verstanden.
Ja. Und was steckt hinter der Pflegerevolution? Magst du ja nochmal den Weg dahin erzählen?
Ja, die Pflegerevolution ist entstanden aus diesem Grund, dass ich mich halt nirgendwo mehr gesehen habe. Egal, wo ich hätte arbeiten können, ich konnte das nicht durchsetzen. Also habe ich irgendwann gesagt, okay, ich revolutioniere jetzt dieses System. Ich gründe meine eigene Einrichtung, mache jetzt endlich das möglich, was ich schon immer machen wollte. Und das Erste war natürlich, dass ich gesagt habe, hey Leute, schreibt selbst euren Dienstplan. Also ich habe damals auch während meiner Weiterbildungsphase habe ich meine Hausarbeit darüber geschrieben. Und damals hat mein Dozent sogar schon zu mir gesagt, du sag mal, Ayla, willst du eigentlich bestehen oder was soll der Mist jetzt? Ne? Und die Hausarbeit wurde dann auch mit einer 1 bewertet. Ne? Er hat es verstanden, was ich meine. Und dieses Konzept habe ich dann in meine Einrichtung genommen und habe meinen Mitarbeitern dann erklärt, hey, ihr nehmt das jetzt in eure eigene Verantwortung. Ich will nicht diejenige sein, die euch jeden Tag sagt, was ihr zu tun und zu lassen habt. Und schon gar nicht will ich diejenige sein, die euch vorschreibt, wann ihr zur Arbeit kommen sollt. Das wisst ihr am besten selbst. Und natürlich haben die mich damals alle komisch angeguckt und haben gedacht, oh Gott, was nimmt die eigentlich so morgens ein, wenn sie auf die Arbeit kommt? Aber es funktioniert. Also die schreiben bei mir wirklich diese Dienstpläne selbst. Und das ist eigentlich nur ein Anfang. Also damit wollte ich denen einfach diese Wertschätzung geben und auch den Mut, dass sie ihre Stimme erheben können und den Mut zu sagen, was ich will auf der Arbeit, weil das sind die Profis da draußen. Das sind nicht unbedingt wir, die Leitungskräfte. Wir sind eher dafür verantwortlich, die zu unterstützen, dass die im Mittelpunkt stehen und nicht wir.
Am 25. und 26. Oktober findet wieder der MAIC, der Kongress der außerklinischen Intensivversorgung in München statt. Tickets bekommt ihr ab sofort unter www.maic-online.org/tickets-buchen. Nutzt die Chance, um euch zu vernetzen, zu diskutieren und um an Fachvorträgen, Gesprächsrunden, Deep Dive Sessions und Workshops rund um die Intensivpflege teilzunehmen. Erstmalig wird es in diesem Jahr auch ein Rechtssymposium geben. Ein weiteres Highlight ist die MAIC-Party am Freitagabend. Übrigens, Menschen mit intensivpflegerischen Bedarfen und eine Begleitperson haben freien Eintritt.
Wir werden mit dabei sein. Ihr auch?
Wenn du jetzt gerade das Thema, die schreiben ihren Dienstplan selbst angesprochen hast, das ist ja der Jahresdienstplan bei euch. Wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft das dann? Sind dann alle Dienste auch besetzt?
Tatsächlich, ja, das ist die Frage, die mich jeder fragt. Ja, die sind alle besetzt und auch die Spätdienste im Übrigen. Ja, es ist wirklich so. Also das heißt, die bekommen von mir wirklich so einen Jahreskalender in die Hand. Ist meistens so im September, Oktober. Und dann klären die schon mal mit ihrer Familie ab, wie sieht denn unser nächstes Jahr aus? Im Sinne von, ist mein Kind noch im Kindergarten oder in der Schule? Was haben wir vor? In welchem Arbeitszeitmodell habe ich eigentlich Bock zu arbeiten? Das gehört nämlich auch dazu. Also wir haben verschiedene Arbeitszeitmodelle, die können von mir aus auch eins erfinden. Das ist auch möglich. Okay. Dieses Jahr hatten wir tatsächlich eine Erfindung von einem Kollegen. Das klappt wunderbar.
Und die ist wie folgt?
Das erkläre ich euch gleich. Okay. Dann haben wir eine große Dienstbesprechung, also richtig mit einer Pizza-Party, wo die dann wirklich zusammensitzen und diesen Dienstplan zusammenschreiben. Und dann wird er digitalisiert, also auch mit den Arbeitszeiten. Das klingt jetzt erst zwar ein bisschen komisch, aber es funktioniert. Und wenn die dann merken, es entstehen irgendwie Lücken, und dann besprechen die sich untereinander. Na, da sagt der eine, ja, da kann ich um 10 anfangen, ah, ich kann da um 8. Oder der andere sagt, ach, ich habe total Bock auf ein Sabbatjahr. Na, dann arbeite ich halt ein halbes Jahr durch und habe das restliche halbe Jahr frei. Also auch das ist möglich. Und weil du ja gefragt hast, was haben wir erfunden für ein Arbeitszeitmodell? Ein Kollege, der wollte nicht mehr so lange am Stück arbeiten und irgendwie wollte eigentlich gar nicht arbeiten, ne, so gefühlt. Aber er sagt, okay, jetzt wird's schwierig. Chris, was hast du vor? Und dann hat er gesagt, weißt du, es wäre richtig cool, wenn ich einfach nur 7 Tage arbeiten könnte und 7 Tage frei. Weil wenn ich dann eine Woche Urlaub nehme, habe ich 2 Wochen frei. Das ist voll cool. Dann habe ich gesagt, ja, dann mach doch. Und das funktioniert. Also der Chris arbeitet bei uns 7 Tage am Stück und hat dann 7 Tage frei. Und somit hat er wirklich seine Work-Life-Balance, die in sein Leben passt. Passt vielleicht nicht unbedingt zu jedem, aber in sein Leben passt es wunderbar. Und er hat halt diese, ja, Leichtigkeit auch im Alltag, weil er kann alles planen, er kann es vor allem fürs ganze Jahr.
Ja. Wie ist das so an den klassischen Tagen, wo eigentlich, wenn man mit sich selber ehrlich ist, vielleicht niemand arbeiten will? Also sowas wie Silvester, Weihnachten, Ostern. Gibt es dann da auch mal so Kabeleien, wo sie diskutieren müssen, oder habt ihr da auch einen guten Rhythmus gefunden?
Tatsächlich nein, weil das ist eine Art der angewandten Psychologie, was wir da machen. Denn dadurch, dass die selber entscheiden, wird das nämlich richtig spannend, denn es gibt ganz viele Kollegen, die sich wirklich freuen, an Feiertagen zu arbeiten, weil die sagen, wow, ich krieg den Feiertagszuschlag und ich brauche gerade das Geld. Und die Mama, die vielleicht lieber mit den Kindern dann doch zu Hause bleiben will, oder auch Nicht-Mamas, Nicht-Papas, die haben dann die Möglichkeit zu sagen, ja, dann mach du doch den Feiertag von mir aus und ich mach frei. Also wir haben auch keine Verpflichtung wie in anderen Einrichtungen, naja, der eine muss Weihnachten arbeiten, der andere muss Silvester. Nein, auch das muss nicht stattfinden. Also wenn wir Kollegen haben, die wirklich bereit sind, Weihnachten und Silvester zu arbeiten, dann können die anderen frei machen. Aber das klären die wirklich unter sich und es klappt wirklich. Wir hatten noch nie eine Reibelei.
Ich glaube tatsächlich, dass du da einen guten Weg eingeschlagen hast, weil es hängt, glaube ich, alles an dieser Vorgabe. Ne? Mhm. Wenn du das gesagt bekommst und es machen musst, dann steigt natürlich der Frust, ja, wenn du es dann machen musst. Und wenn sie sich untereinander abstimmen können, ja, dann ist es natürlich schön, dass man dann viel Verständnis auch füreinander aufbringen kann. Und wenn man sich, ich hatte mich im Vorfeld auch gefragt, wie plant man denn das? Also macht jeder für sich dann seinen Jahresdienstplan und dann guckst du am Ende, wie passt das alles zusammen? Aber wenn du sagst, ihr setzt euch in einer großen Runde zusammen, ja, mit einer Pizza-Party, dann ist das ja auch ein total schönes Event, ne? Auch Teambuilding.
Total.
Und ja, cool. Und
vor allem entstehen da tolle Geschichten. Also wenn man sich halt einfach vorstellt, jemand, der bei uns auf 50% arbeitet, der kann zum Beispiel einfach sagen, ach weißt du, ich arbeite einfach nur Montag und Dienstag, immer. Und den Rest habe ich frei. Na, und das sind halt so richtig coole Dinge, die gut geplant werden können. Und gerade auch bei Alleinerziehenden, die vielleicht nur gewisse Tage, Oma-Tage haben oder wo der Papa dann da ist, sagen wir mal dieses klassische Papa-Wochenende, dann kann zum Beispiel diese Mama sagen, weißt du, ich arbeite dann immer nur an diesem Wochenende, weil das Kind unter ist und den Rest habe ich frei und kann für mein Kind da sein. Und es ist einfach so eine breite Möglichkeit und mir bedeutet das auch einfach so viel, dass die auf einmal so kreativ werden, dass die Möglichkeiten schaffen und wir dadurch auch nicht dieses Klassische haben, wenn jemand krank ist, dann ruft man jemanden an, also das passiert bei uns gar nicht. Also wenn ich jemanden anrufe, dann will ich einfach nur fragen, wie geht's dir oder vielleicht nach einem Backrezept, aber ich will nie fragen, kannst du einspringen? Ja.
Thema Einspringen, wie macht ihr das, wenn jetzt doch spontan mehrere Leute krank werden oder so und du guckst auf den Plan und weißt, okay, die Person kann heute eigentlich nicht. Wie oft muss bei euch eingesprungen werden oder was ist euer Plan, wenn wirklich mal es eng sein sollte, Urlaubsphase oder Krankheitsphasen?
Also das Coole ist ja bei uns, also wir haben eine Krankheitsquote von 1% tatsächlich, allein schon durch unser Dienstplanmodell. Aber trotzdem haben wir natürlich auch einen Plan B, es kann trotzdem immer jemand krank werden. Und wir haben einen Springerpool entwickelt, und zwar einen Springerpool, wo sich die Mitarbeiter und aber auch unsere Aushilfen freiwillig eintragen können. Und nur diese Leute werden angerufen, aber die wissen ja auch, dass sie angerufen werden können. Und die haben trotzdem die Möglichkeit, Nein zu sagen. Das dürfen sie aber 3-mal im Jahr, und wenn sie 3-mal erreichen, dann fliegen sie raus aus dem Springerpool. Und das Besondere am Springerpool ist, dass man da wirklich eine hohe Sondervergütung bekommt für dieses Einspringen. Und alle anderen, die das halt eben nicht möchten, die sind dann halt auch nicht im Springerpool und werden auch nicht angerufen.
Das erinnert mich ein bisschen an unsere Kita. Wir haben auch einen Springerpool. Ja. Und dadurch, also natürlich in Corona-Zeiten gab es auch viele Ausfälle. Da waren wir ja jetzt aber noch nicht von betroffen, habe ich nur gehört. Aber im Grunde genommen ist das ein gutes Konzept auch bei uns, ja, dass die Betreuung ganz gut gesichert werden kann.
Genau, ja. Und das funktioniert. Es ist eine Win-Win-Situation, sowohl für uns als Betrieb, als auch für die Mitarbeiter, wirklich.
Krankheitsquote von 1% ist aber schon wirklich, das muss man nochmal betonen. Das
ist super, ja.
Da war mein Gedanke direkt so, viele, also die Vermutung, die man ja hat, die aber viele ja nie zugeben, ist ja, man macht krank, weil man psychisch total ausgelaugt ist, nicht mehr kann, zu viel Dienste, zu viel einspringen, man ist gestresst und dann melden sich ja viele vielleicht krank, weil sie so ausgelaugt sind und sich nicht fit fühlen. Aber dann ist wahrscheinlich bei euch genau das Gegenteil, dadurch, dass es ein selbststrukturierter Dienstplan ist, wo alle mit fein sind, kommt sowas seltener vor, dass man sich krank meldet, wenn man nicht krank ist eigentlich, oder?
Du, ich denke, das ist auch zu Recht, diese Krankmeldungen, die passieren. Also ich mache seit 2 Jahrzehnten ja nichts anderes, wie am Bett zu stehen. Und ich kann diesen Schmerz nachvollziehen. Ich weiß, was es bedeutet, nicht nur 12 Tage am Stück zu arbeiten, sondern manchmal auch 30, 40. Ja? Und dann wirst du noch angerufen. Und das ist krank für den Körper. Und wir sagen so gerne diese Ausrede, dieser gelbe Schein, aber es ist eine Krankheit. Die haben zwar keinen Schnupfen oder Fieber, aber die sind ausgelaugt, die können nicht mehr. Und dann finde ich es völlig in Ordnung, dass die Leute dann irgendwann die Handbremse ziehen und sie ziehen sie viel zu spät.
Ich wollte gerade sagen, meistens ist es dann ja auch erst, wenn sie dann einen Burnout haben.
Oder richtig, richtig. Und es ist elementar wichtig, dass wir daran arbeiten und dass vor allem auch gesellschaftlich verstanden wird, was da eigentlich geleistet wird. Also es ist nicht normal, dass Menschen so viele Tage am Stück arbeiten, in Wechselschicht und dann auch so eine belastende Arbeit haben. Und vor allem ist es mir wichtig, dass Führungskräfte endlich aufwachen, weil es bringt dir als Führungskraft nichts, dich ständig hinter deinem Schreibtisch zu verstecken und deinen Dienstplan zu hypnotisieren, sondern hör endlich zu, was dein Team dir zu sagen hat. Na, und spüre auch den Schmerz. Und den kannst du aber auch nur spüren, wenn du wirklich mit aktiv am Bett bist. Also ich vertrete ja immer die Position, wenn du Führung in der Pflege betreiben willst, kannst du das nicht ausschließlich aus dem Büro. Das funktioniert nicht. Sondern du musst ab und zu wirklich immer noch ans Bett gehen, bei dem Team sein, dass du wirklich auch merkst, ab wann beginnt denn die Belastungsgrenze? Was ist gerade los bei denen? Wie anstrengend ist der Dienst vielleicht? Damit du wieder irgendwas verbessern kannst.
Ja, so bleibst du immer ganz nah am Patienten und an den Kollegen.
Genau, genau.
Sehr schön. Du bist ja sehr familienfreundlich unterwegs. Hast du auch vorher in deinem Dienstleben familienunfreundliche Situationen dir gegenüber erlebt, dass du vor allem auch darauf pochst, weil du hast ja auch kostenlose Kinderbetreuung. Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, definitiv. Also ich habe ja selber 3 Kinder Und ich weiß, was es heißt, das Leben drumherum zu organisieren. Ne? Also Kinder heutzutage großzuziehen und mit Schule und Corona-Zeit, wie das alles so war, das war wirklich eine harte Bewährungsprobe. Mhm. Und deswegen ist es mir so wichtig, gerade auch Mamas zu unterstützen, weil ich finde, die fallen immer so irgendwie unten drunter, also selbst mit Partner. Ne? Es ist trotzdem immer die Frau, die zu Hause bleiben muss. Es ist die Frau, die immer nur Teilzeit arbeiten kann. Und das ist mir einfach ein großes Anliegen, dass ich Frauen ermöglichen kann, mit Kind, egal ob alleinerziehend oder mit Partner, dass sie bei mir auch 100% arbeiten kann, eigenverantwortlich für ihre Altersvorsorge sorgen kann, sich auch wieder wertgeschätzt zu fühlen, Karriere zu machen, in Führung zu gehen. Und zwar so, dass zu Hause immer noch Mama gut drauf ist. Und wenn Mama nach Hause kommt, sage ich immer, muss Mama im Disneyland-Fieber sein und nicht völlig fertig die Tür und fertig mit dem Leben, sondern wirklich den Kindern vorleben, hey, Arbeit ist was Tolles. Na, und nicht, ich komme fertig nach 8 Stunden, 10 Stunden Dienst und was lernen Kinder dadurch unbewusst? Arbeit ist etwas Schlechtes. Mhm. Na, also wenn ich arbeiten gehe, dann werde ich wie Mama oder wie Papa und bin fix und fertig dann auf der Couch und dann gibt es vielleicht nur noch Nudeln mit Tomatensauce. Ja. Und deswegen kam für mich anfangs auch immer gleich diese Idee, ich muss irgendwas tun, damit Kinder auch irgendwie betreut werden können. Gerade Ferien ist eine große Herausforderung. Ne? Und da haben wir Gott sei Dank einen guten Partner gefunden bei uns im Ort. Das ist eine Kindersportschule, wo unsere Mitarbeiter ihre Kinder zu kostenlosen Ferienspielen anmelden können. Da gibt es großes Angebot und das können die dann nutzen. Aktuell sind wir am Überlegen, dass wir natürlich auch ein Nachmittagsprogramm machen. Wir finden leider gerade nichts. Also was haben wir beschlossen? Gut, machen wir selbst. Okay. Wie es halt so ist. Und da sind wir gerade in der Planungsphase mit dem Team. Wie können wir das gestalten? Das hängt alles auch so ein bisschen damit zusammen, dass wir auch selber alle beschlossen haben, wir wollen auch alle ein bisschen gesünder leben, mit gesunder Küche. Und dann würden wir das gerne irgendwie kombinieren, dass die Kinder nach der Schule zu uns kommen können, ein gesundes Mittagessen bekommen, Hausaufgabenhilfe und betreut werden, solange Mama oder Papa bei uns einfach Dienst haben.
Ja. Das klingt sehr schön. Ja. Sehr familienfreundlich. Wie viele Mütter und Väter hast du denn im Team?
Oh, jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, wir haben so 10 Mamas und wir haben 3 Papas.
Okay, also ja. Macht es schon, also die Hälfte des Teams ja. Sozusagen.
Ja. Und die noch keine haben, die können ja auch noch welche bekommen. Ja, also da haben wir schon vorgesorgt. Die sind halt noch jung, ja.
Ja, schön. Wenn ihr sagt, ihr macht den Dienstplan quasi bei einer großen Pizzarunde, macht ihr den dann direkt für 12 Monate? Und wenn ja, wie lange dauert das Ganze? Ist das so ein ganzer Tag oder so ein ganzer Nachmittag?
Es dauert so im Schnitt ungefähr 3,5 bis 4 Stunden.
Ganz schön schnell eigentlich. Ne?
Und dann steht der Plan. Ja, dann ist er wirklich für 12 Monate, also inklusive Urlaubsplanung und so weiter. Dann steht er auch. Was ich einen Tag später mache, ist natürlich arbeitsrechtlich nochmal drüber gucken, passt das alles von den Stunden, hat jemand sich vielleicht ein bisschen zu viel geplant, dann gehe ich nochmal in Austausch und sage, du brauchst vielleicht noch 1-2 Tage frei oder so. Und dann kann er eigentlich am nächsten Tag auch komplett von denen freigegeben werden, nicht von mir. Also ich muss ihn offiziell unterschreiben, ja. Aber im Grunde geben die Mitarbeiter den Dienstplan dann auch offiziell frei. Mhm. Ja.
Das heißt, die müssen sich im Voraus nur Gedanken machen, welche Tage mache ich Urlaub, wo wollen wir Urlaub buchen, wo sind Geburtstage etc. Ja. Ne? Und dann wissen sie das ja schon, mehr müssen sie nicht mitbringen, oder?
Nee. Und sich überlegen, von wann bis wann will ich arbeiten. Also wir haben keine klassischen Dienstzeiten. Es kann durchaus sein, dass jemand sagt, im Januar will ich irgendwie erst um 10 anfangen, weil XY, ist mir auch egal. Es kann aber auch sein, dass die im Februar und März sagen, ach, da würde ich gerne nur Spätdienst arbeiten, aber bitte nur von bis. Ne? Also auch das ist möglich. Ist auch egal, aus welchem Grund. Ne? Also da muss sich keiner rechtfertigen dafür. Weil ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, ich liebe Spätdienst, ich hasse Frühdienst. Also wenn ich morgen um 6 irgendwo hin muss, ist für mich die Hölle. Aber so ab 11 ist super. Ja? Da könnt ihr mich schicken, wo ihr wollt. Ne? Und deswegen sage ich, es gibt immer die einen und die anderen. Und ich höre ja immer oft bei mir auf Social Media, ja, wie geht das? Dann will doch keiner mehr Spätdienst arbeiten. Und dann sage ich immer, ja, weil das deine persönliche Angst ist. Na, man geht ja immer von sich selbst aus, wie würde ich denn am liebsten arbeiten? Und dann hat man natürlich Angst, ja, jetzt wollen alle so arbeiten. Aber es ist im Grunde eigentlich nicht so, nein.
Ja. Jeder hat ja auch einen anderen Biorhythmus, ne?
Genau.
Das ist ja auch eigentlich so ein Diskussionsthema beim Thema Schule.
Ja.
Wann soll eigentlich der Unterricht starten? Manche können halt erst viel später was aufnehmen und andere viel früher.
Genau.
Genauso bei Erwachsenen, ja.
Eben, eben.
Ist das bei dir ausgeglichen, dass du so Leute im Team hast, wo es relativ gleich verteilt ist? Oder hast du auch manchmal das Gefühl, okay, vielleicht ist doch eher so der Frühdienst oder so der Favorit?
Die entscheiden das ja selbst, deswegen mache ich mir darüber auch keine Gedanken. Das ist für mich total Freiheit. Also ich bin zum Beispiel jetzt hier bei euch in Hannover und ich muss mir überhaupt keine Gedanken machen, was passiert bei drüben in Worms. Ich könnte auch rein theoretisch für ein halbes Jahr verschwinden. Der Betrieb würde einfach weiterlaufen. Also die würden gar nicht merken, dass ich nicht da bin, mhm. Ne, weil die so selbstständig unterwegs sind. Und das bedeutet mir die Welt, dass die das wirklich so hinbekommen, weil das ist genau das, was ich schon immer gesagt habe. Die sind so fachlich genug, dass die das wirklich alles im Griff haben. Und im Übrigen nicht nur die Fachkräfte, sondern auch die Schwesternhelfer, die Hilfskräfte. Also jeder hat ja seine Stärken, die er bei uns wirklich ausleben kann.
Ja. Vor allem förderst du damit ja auch die intrinsische Motivation. Ja. Ne? Also das ist dann ja nicht extrinsisch vorgegeben, ne?
Ja.
Sondern ja, sie machen es dann aus der eigenen Motivation heraus und
genau.
Du gibst denen ja damit auch viel Wertschätzung, dass du denen einfach vertraust und sagst, Leute, macht es selbst, ihr kriegt das hin, ich vertraue euch da. Und das ist ja auch ein ganz guter Punkt zur Überleitung zu unserem heutigen Thema, weil du sagst ja, den Fachkräftemangel gibt es so eigentlich nicht, es gibt eigentlich nur zu wenig Wertschätzung.
Ja.
Und steile These, weil es wird ja auch immer mit Zahlen um sich geworfen, bis 2030 500.000 Pflegekräfte fehlen in Deutschland. Genau, magst du dazu mal Stellung nehmen zu deiner These?
Ja, es ist ja auch so, einfach aufgrund von meiner These, ich sage das schon seit Jahren im Übrigen, also seit 1950 reden wir von Fachkräftemangel in Deutschland, mag ja sein, aber wir reden ja heute noch davon und weil mir ja keiner glauben wollte, dass ich sagte, stimmt gar nicht, wir haben keinen Fachkräftemangel in Deutschland, also musste ich ja irgendwann auch mein Buch dann schreiben, um das zu erklären, weil meine These beruft einfach darauf, wir haben die Fachkräfte, nur die sind ausgestiegen, die sind alle da. Weil die einfach keine Wertschätzung erfahren haben. Und wir hätten jetzt auch viele Nachzügler, wenn wir diesen Beruf endlich zu dem machen würden, was er verdient hat zu sein, nämlich etwas Wunderbares. Weil wenn wir ständig schlecht über diesen Beruf reden, warum sollte ein 18-Jähriger eine Lehre bei jemandem anfangen in der Pflege? Natürlich macht er es nicht. Aber wenn wir anfangen, dieses System zu revolutionieren, den Leuten wieder eine wundervolle Umgebung zu geben, wo sie arbeiten können, um zu sehen, wie toll dieser Beruf ist, dann kommen die automatisch. Aber wir verscheuchen sie ja. Wir haben dauernd irgendwelche Debatten und holen Menschen aus dem Ausland, ne, weil wir so verzweifelt sind, wo ich sage, das ist aber nicht die Lösung. Mhm. Ne? Das ist absolut nicht die Lösung. Es funktioniert auch nicht, weil auf der einen Seite sollen wir fachlich sein, wir sollen Aufgaben von Ärzten übernehmen und wir sollen studieren gehen vielleicht auch noch. Ne? Also es verändert sich ja dauernd irgendwas. Und dann holen wir Menschen aus dem Ausland hierher, die Sprache kaum beherrschen. Und die sollen dann denselben Job tun wie wir. Das funktioniert dann aber nicht, ne? Weil sie einfach der deutschen Sprache noch nicht so mächtig sind. Und das ist einfach das Problem, wo ich sage, wenn Führungskräfte endlich anfangen würden, umzudenken, und das ist wirklich nur so einmal um die Ecke denken, dann sind die Leute wieder motiviert und dann kommen andere auch wieder zurück. Weil ich bin so oft unterwegs auf Keynotes. Und das Erste, was ich frage, wie viele Pflegekräfte sind hier im Raum? Und dann heben die Hände und dann frage ich meistens, wie viele Pflegekräfte sind hier im Raum, die ausgestiegen sind? Und da heben auch ziemlich viele. Also ich war letztens auf einer Keynote, da waren so ungefähr 5000 Menschen bei dieser Veranstaltung und ungelogen, also ich konnte jetzt nicht zählen auf der Bühne, aber ich hatte das Gefühl, da waren glaube ich 300, 400 Hände, die Hand gehoben haben, die aus der Pflege ausgestiegen sind.
Das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil letztes Jahr hat ja die Arbeitnehmerkammer Bremen eine Studie veröffentlicht, zu diesem Thema, ich pflege wieder, wenn, hieß die Studie. Ne? Und dabei kam heraus, dass mindestens 300.000 bis 660.000 Vollzeitpflegekräfte eigentlich zurückkehren würden in den Job, wenn sich die Arbeitsbedingungen ändern.
Richtig.
Und ganz interessant fand ich, dass bei den Gründen unter den Top Ten nicht ganz oben höheres Gehalt stand, so wie ich das vermutet hätte, sondern Wertschätzung und fairer Umgang miteinander. Und ganz andere Themen, als immer so publik gemacht werden oder wo immer das Klischee drauf liegt, ne?
Richtig, weil Thema Wertschätzung, das ist ja immer so das, was wir gefragt werden, was wollt ihr denn dauernd? Ne? Gesellschaft denkt ja immer, wenn wir sagen Wertschätzung, wir wollen Geld, das stimmt überhaupt nicht. Na, deswegen habe ich zum Beispiel auch einen Online-Kurs entwickelt für Führungskräfte, damit sie endlich lernen, so einen Dienstplan zu schreiben, indem sie ihn loslassen. Das war mir immer ganz wichtig, weil das ist zum Beispiel ein Ansatz von Wertschätzung, was Pflegekräfte brauchen, diese Anerkennung, selbstständig zu arbeiten. Und wenn es ums Thema Gehalt geht, das ist so für mich ein Punkt, das ist das Fundament. Ich möchte gar nicht in der Gesellschaft darüber diskutieren müssen, dass Pflegekräfte ordentlich bezahlt werden müssen. Und da sind wir noch lange nicht im Übrigen, absolut nicht. Na, für diesen Job, also Menschen, die jeden Tag 24/7 das Beste von sich geben für hilflose, kranke Menschen, die haben weitaus mehr verdient, wie das, was sie jetzt gezahlt bekommen. Das ist einfach Fakt. Weil wie viele müssen sich immer noch überlegen, gerade in Großstädten, ob sie ihre Miete bezahlen können, obwohl sie Vollzeit arbeiten. Das ist für mich ein Unding. Ja. Und ich finde, darüber dürfen wir eigentlich gar nicht eine Debatte führen. Aber es muss halt refinanziert werden. Das ist ja so ein bisschen das, wo sich sowohl die Kassen als auch die Politik so ein bisschen rausnehmen. Wer macht's denn am Ende? Dann sind sie wieder lange ruhig. Und deswegen wird es einfach Zeit, dass wir aktiv werden, dass wir laut werden und auch endlich lernen, Nein zu sagen. Ganz, ganz wichtig, Nein sagen.
Was machst du denn anders oder noch anders als andere Führungskräfte? Was würdest du jeder Führungskraft empfehlen?
Zuzuhören. Das ist das, was die meisten Führungskräfte irgendwie nicht können. Ne? Sie reden gerne, sie hören sich selbst auch gerne reden. Ja? Viele gehen vielleicht auch in eine Führungsposition, um endlich weg zu sein vom Bett. Das höre ich auch sehr oft. Und das wäre für mich zum Beispiel ein No-Go. Ich würde niemals eine Führungskraft bei mir einstellen aus dem Grund, dass sie weg vom Bett will oder eher. Ne? Sondern aus dem Grund, dass du andere Menschen befähigen möchtest, etwas zu sein. Und deswegen müssen Führungskräfte wirklich lernen, zuzuhören. Weil wenn wir uns jetzt alle mal unser Ohr vorstellen, ne, und wenn wir jetzt hier so ein Ohr haben und wir nehmen jetzt so das andere, entsteht ein Herz. Und das ist nicht ohne Grund so. Weil einfach mal ruhig sein. Weil es ist bei uns zum Beispiel auch so, es gibt bei uns ein Mitarbeitergespräch jeden Monat. Das nennt sich bei uns Kaffee bei Ayla. Und das ist so 10, 15 Minuten Zeit, wo einfach Mitarbeiter A mit mir diese Zeit hat. Und das ist wirklich, da ist das Telefon aus, es darf keiner klopfen. Also selbst wenn die Welt draußen untergeht, diese Zeit gehört nur uns beiden. Und da kann es durchaus sein, dass wir einfach privat ein bisschen Smalltalk machen. Oder es ist vielleicht auch irgendwas auf der Arbeit oder der Mitarbeiter hat irgendeine Idee. Und da höre ich einfach nur zu. Ich bin einfach nur da und sehe diesen Menschen. Diese 10, 15 Minuten im Monat. Und da entstehen großartige Dinge. Deswegen haben wir auch keine Konflikte und unsere Dienstbesprechungen verlaufen sehr strukturiert dadurch. Also da werden keine Kriege geführt und Vorwürfe gemacht, weil wir schon frühzeitig einfach Unstimmigkeiten einfach lösen können. Dadurch, dass wir uns Zeit nehmen für die Menschen.
Und dadurch, dass sie ihren Dienstplan auch selber gestalten können und damit dir auch die Arbeit genommen wird, hast du dann auch für solche Sachen halt Zeit.
Richtig, also ich habe mit dem Dienstplan eigentlich gar nichts zu tun. Also ich sehe ihn zwar jeden Tag, aber ich mache nichts an ihm tatsächlich. Aber ich habe das nicht gemacht, um weniger Arbeit zu haben, sondern um endlich Zeit zu haben für das, was eigentlich mein Job ist. Und das ist, Menschen zu befähigen und nette Dienstpläne zu schreiben.
Mhm. Mobbing ist ja auch immer wieder in der Pflege ein großes Thema. Wir haben ja gerade schon gehört, wie viele Leute aus der Pflege ausgestiegen sind. Vielleicht auch deswegen, das ist unter anderem einer der Hauptgründe. Wir haben hier auch schon viel mit Leuten gesprochen, die meinten, das ist ein Thema, das kommt immer wieder in der Pflege auf. Hast du das Gefühl, dass dieses gemeinsame Besprechen eines Dienstplanes und halt auch dieser enge Austausch über die Lebenssituation der Einzelnen und das Verständnis füreinander, hast du das Gefühl, dass das ein Mittel sein kann, um zumindest die Ansätze für Mobbing so ein bisschen zu reduzieren? Es gibt Leute, die werden immer so drauf sein, die werden dann wahrscheinlich in deinem Team nicht lange bestehen. Aber dieses Miteinander reden, meinst du, das kann viel bewirken?
Ja, durchaus. Und aber auch, was wir in der Pflege zu wenig machen, ist Thema Persönlichkeitsentwicklung. Wir lernen sehr viel medizinisch, pflegerisch, das machen wir alle, aber in keiner Ausbildung findet es statt, dass wir einfach über Persönlichkeitsentwicklung sprechen, über Menschentypen. Passt dieses Team überhaupt zusammen? Na, also auch ohne Wertung. Es gibt einfach verschiedene Menschentypen. Ich persönlich arbeite gerne nach dem Modell von Tobias Beck, weil es einfach super lustig ist. Es ist so ähnlich wie das DISC-Modell, aber DISC-Modell finde ich persönlich ein bisschen langweilig und der Tobi hat es einfach ein bisschen lustiger kreiert. Deswegen haben wir so viel Spaß daran, mit diesem Modell zu arbeiten, denn dadurch wissen wir, wie ist denn wer eigentlich? Warum ist der eigentlich so flippig und warum ist sie so ordentlich und ne, warum passt vielleicht dieses Arbeitsfeld zu dem Menschen nicht? Und dadurch, dass wir das von Anfang an erfahren, tun wir halt die Arbeit genauso verteilen. Also das bedeutet einfach, wenn wir zum Beispiel jemanden haben, der sehr strukturiert ist, sehr ordentlich ist, der wird natürlich von uns auch gefördert in diesem Bereich. Na, und der wird dann nicht in ein Team gesteckt, was total chaotisch ist. Na? Und natürlich kommt es dann zu Konflikten. Ja. Na? Und deswegen tun wir da ja schon gucken. Und auch bei Einstellung neuer Mitarbeiter, daran bin ich überhaupt nicht beteiligt. Das macht das Team. Also ich lerne den Mitarbeiter tatsächlich erst kennen, wenn er da ist. Ich unterschreibe zwar den Vertrag, und wenn ich Glück habe, habe ich gleich ein Foto gesehen, aber ansonsten sehe ich ihn erst, wenn er eingestellt ist. Denn auch das macht das Team. Die entscheiden, wer passt wirklich in unser Team rein. Weil es ist wirklich wichtig, dass die miteinander reden, dass die miteinander gestalten können. Denn Mobbing entsteht immer da, wo einfach ein Kommunikationsproblem herrscht. Oder aber, wie gesagt, wo Teams einfach nicht zusammenpassen und wo Führung aufhört.
Und wie läuft das dann ab, wenn das Team entscheidet? Gibt es dann einen Probetag und derjenige kommt dann mal vorbei und arbeitet mit? Oder ist dann jeder daran beteiligt? Das geht ja dann wahrscheinlich auch nicht.
Doch, doch. Also ist schon jeder dran beteiligt. Okay. Also wir haben einen ernannt, der macht bei uns das Bewerbungsmanagement, so, weil einer muss ja die Gespräche dann führen. Und er entscheidet schon im Gespräch, passt das denn so? Wie ist da so die Empathie? Wie ist die Wirkung? Wie ist die Energie vor allem? Und dann geht derjenige in einen Probetag mit einem anderen Kollegen, dann tauschen die sich wieder aus. Dann gibt es vielleicht noch einen zweiten Probetag, je nachdem. Ne, manchmal matcht es sofort. Und manchmal ist es einfach so, dass wir wirklich auch sagen, das passt nicht. Auch wenn du wunderbar und toll bist, aber du passt nicht in unser Team. Ja? Und auch das ist völlig in Ordnung. Und ich habe das auch lernen müssen. Also ich habe auch viele Jahre selber entschieden, wer arbeitet bei uns, auch in anderen Betrieben. Und habe dann auch sehr schnell festgestellt, dass ich oft die falsche Entscheidung getroffen habe. Und deswegen habe ich dann in meinem Betrieb gesagt, ich weiß nicht, ob ich die richtige Person bin, um das zu entscheiden. Also auch bewusst zu Schwächen zu stehen, sagen, ist nicht unbedingt meine Stärke. Aber ihr könnt das verdammt gut und deswegen übernehmt ihr das und das funktioniert. Und das Gute ist auch, wir würden auch jemanden so entlassen, wenn es denn sein müsste. Mhm. Also auch das macht das Team. Wenn jemand einfach ja nicht passt, dann ist das so.
Du hast gerade schon sehr viel über deine Art zu führen quasi erzählt. Was sind denn noch so Punkte, wo du sagst, darauf lege ich Wert in meinem Führungsstil?
Also wir sind sehr flach. Also ich bin dann auch einfach nur die Ayla. Ich werde auch nicht gern als Chefin angesprochen oder so. Oder irgendwie, dass die sich vor irgendwas fürchten müssen. Also wir sind sehr, sehr offen, familiär vor allem auch. Mir ist es auch wichtig, dass ich präsent bin im Betrieb, dass die auch das Gefühl haben, immer zu mir zu kommen. Also meine Tür ist auch immer auf. Es gibt da keine klassischen Termine und ach, zum Chef oder so, sondern wirklich, die können ganz normal zu mir rein, die können ganz normal mit mir reden, ganz normal mit mir Spaß machen, wie mit jedem anderen Kollegen auch. Also wir sehen uns da eher als gemeinsames Team und dass wir das alles so voranbringen. Und das ist so meine Art, so wie ich bin. Und ich glaube, das kommt bei denen auch gut an, hoffe ich zumindest, sonst wären sie nicht da, weil sie einfach in diese Sichtbarkeit kommen. Also für mich ist das immer so, ich bin zwar auf Social Media sehr präsent, aber im Betrieb nehme ich mich zurück, weil da ist die Bühne für meine Mitarbeiter da. Also alles, was ich tue, tue ich für sie und auch für meine Patienten da draußen. Und vieles, was ich auf Social Media mache, kommt tatsächlich von denen. Na, die sind halt kamerascheu und sagen, kannst du nicht das und das vielleicht mal sagen oder das und das mal machen? Oder auch die Videos, die wir drehen, das sind tatsächlich Ideen meiner Mitarbeiter. Also es kommt überhaupt nicht von mir. Und manchmal schäme ich mich in Grund und Boden für vieles, aber ja, ich tue es dann halt.
Ja. Cool. Aber dass sie gehört werden und dass sie ernst genommen werden, das darf man auch echt nicht unterschätzen. Das ist so ein großer Punkt, finde ich. Wenn man merkt, die Meinung wird gehört und man wird ernst genommen, dann ist die Motivation, beim Arbeitgeber zu sein, viel größer. Und auch wenn Ideen angenommen werden oder jedenfalls darüber diskutiert wird.
Ja, es ist ein unglaubliches Instrument, was man damit bewirken kann. Vor allem, dass die halt ihre eigenen Arbeitsbereiche kreieren können, also auch Richtung Weiterbildung. Also wir haben zum Beispiel eine bei uns, sie wollte unbedingt Wundmanagerin werden. Und ich habe gesagt, ja gut, dann mach das doch einfach. Ja, wie einfach so? Ich so, ja, einfach so, du musst ja lernen, nicht ich. Und es ist unglaublich, ne? Also was aus ihr geworden ist. Die hat diesen Bereich so revolutioniert und sie ist auch so verdammt streng zu uns allen, also auch inklusive mir. Und das ist mir auch wichtig, das ist ihr Bereich. Das heißt, sie hat jedes Recht dieser Welt, auch mich zu kritisieren in meiner Arbeit in Bezug auf Wunden. weil sie ist die Expertin. Ich führe es aus. Und dann hole ich mir manchmal auch einen Anpfiff ab. Na, also wenn irgendwas nicht rund läuft, dann wird die ganz schön böse mit mir. Ja?
Das ist jeder sein, oder ja, der Experte auf seinem Fachgebiet. Richtig. Bei euch.
Ja.
Ja? Ja.
Würdest du sagen, dass das Konzept mit der Dienstplanung und auch vielleicht so dein Führungsstil, dass der auf alle Bereiche in der Pflege anwendbar ist, also auch auf zum Beispiel große Unternehmen?
Definitiv. Also ich bin ja momentan, lebe ich viel im Flugzeug. Hier kriegt es ja selbst mit, muss ja bald jetzt auch wieder zurück an den Flughafen, weil ich in Einrichtungen unterwegs bin und gemeinsam mit denen diesen Dienstplan einführe. Der ist auf alles übertragbar, auch auf andere Branchen. Also das ist es ist keine Erfindung in dem Sinne. Viele denken dann auch, wenn ich dann komme, dann fragen die mal, ja, wo sind denn ihre Sachen? Ich meine, was denn für Sachen? Da muss man meine Handtasche dabei, ne? Weil die denken, ich komme jetzt mit dem Zauberkoffer. Und dann steht dann einfach nur so diese kleine Frau aus Worms und die gucken dann erstmal voll erstaunt, naja, ob das was wird, ja? Und ja, spätestens ein paar Tage später sind die unheimlich dankbar für diesen Input, weil es ist eigentlich wirklich nur ein Schubser, den ich denen zeige. Und ich glaube auch die Wirkung, dass es bei mir vielleicht ein bisschen besser läuft, ist halt einfach, weil ich weiß, wie es ist, am Bett zu stehen und heute noch am Bett stehe. Und ich glaube, das ist halt das, was Pflegekräften wichtig ist, dass sie wissen, die versteht uns, die weiß genau, ne, was wir da tun. Deswegen, egal ob Krankenhaus, Pflegeheim, das kann man auf jede Einrichtung übertragen und wirklich relativ easy.
Du beschäftigst dich ja auch mit dem Thema Bürokratie. Mhm. Du bist ja auch der Meinung, die Dienstübergaben, die sollten auf jeden Fall viel, viel schlanker sein. Mhm. Wir machen auch regelmäßig Community-Umfragen auf Instagram und in Stories. Und auch da ist die Forderung danach, weniger Schreibkram zu haben, mehr Zeit für die Patienten. Ja. Wie löst ihr das?
Also es ist ja bei uns so, ich habe schon immer gehasst, Pflegeplanung zu schreiben. Früher, ne? Pflegeplanung. Und dann habe ich da früher gesessen mit Stift und Papier noch, da war es noch nicht so digital und habe 500 Seiten Pflegeplanung geschrieben und hatte richtige Dellen in den Fingern und habe mich dann gefragt, wer liest das eigentlich? Keiner. Ja, also nicht mal der MD. Und ich habe mich einmal, und da kam es mir, und dann kam der medizinische Dienst zur Überprüfung und wollten diese Pflegeplanung sehen. Und dann ich so, oh ja, endlich liest es jemand, ne? Also voll stolz. Und dann hat die da einfach so nur durchgeblättert und habe gesagt, das haben sie doch jetzt nicht gelesen. Ich war richtig sauer. Ja. Das sind 200 Seiten, ich will, dass sie das lesen, ja. Und dann habe ich erst gemerkt, was für ein Schwachsinn. Nach was bewertet sie es denn jetzt? Na, also die wollen zwar haben, dass wir Papierkram machen, aber im Grunde völliger Bullshit. Deswegen habe ich von Anfang an drauf geachtet, wie ich meine Einrichtung gegründet habe, dass wir komplett digital aufgestellt sind und KI angebunden sind. Na, also wirklich mit KI schon arbeiten, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht, dass ihr eure Zeit mit sinnlosen Kram verplempert. Und ich stehe dafür auch gerade. Also wenn bei uns der MD kommt, ich diskutiere die auch in Grund und Boden für gewisse Dinge. Weil es gibt Dinge, die wir tun müssen. Die machen wir aber tatsächlich über Sprachsteuerung und übers Handy. Und somit fallen bei uns Dienstübergaben weg. Wir haben keine Übergabe bei uns im Betrieb, wo wir miteinander über irgendwas sprechen, sondern es läuft wirklich über Spracheingabe. Das bedeutet, wenn ich zum Dienst komme, sehe ich für meine Patienten nur direkt die Einträge, die wichtig sind für mich. Aber ich habe jetzt nicht vorher noch eine Stunde mit dem Team zusammengesessen, wo man sowieso erstmal über Sinnloses redet und was machst du heute, was kochst du heute und, bis man dann irgendwann zu den eigentlichen Themen kommt, was auch normal ist in so Meetings. Aber ich finde, diese Zeit brauchen wir einfach am Patienten. Deswegen haben wir das so gelöst, aber es müsste natürlich noch weniger sein. Also wir schreiben ja trotzdem jetzt auch SIS und das schreiben wir und jenes schreiben wir und es liest trotzdem keiner. Ja, also das kann man auch alles ein bisschen anders gestalten und auch da, das müssten Pflegekräfte machen. Also wir hatten das schon wieder entschieden mit dieser SIS damals, mit der Entbürokratisierung. Ich sagte, das gibt's doch nicht. Warum hört uns eigentlich keiner zu? Was haben wir Pflegekräfte wieder gemacht? Ja, wir haben es einfach wieder umgesetzt. Ne? Wir haben es einfach mal gemacht, obwohl es genau dasselbe ist und hat einfach einen anderen Namen.
Ja. Interessant. Ja, also ich glaube, das finden viele sehr interessant, wenn sie dir zuhören und weil du da, glaube ich, eine der wenigen bist, die das so handhabt, beziehungsweise sich auch das traut, einfach mal ein bisschen anders zu machen.
Ja, es ist die Wahrheit. Wie viele Einrichtungen sehe ich, die haben dann 560 Standards. Ja, für jede Situation haben die irgendeinen Standard und Standards sind gut und für gewisse Bereiche auch echt sinnvoll, auch für uns gewisse, ja, aber wenn wir ehrlich sind, wer hat diese Standards gelesen? Niemand. Niemand. Deswegen, ein QM muss leben. Ja, und nur dann macht das Sinn. Und damit ein QM leben kann, muss das von den Pflegekräften gestaltet werden. Und das müssen keine Standards sein, die 500 Seiten haben. Das kann auch einfach ein Standard sein, der 3 Sätze beträgt. Und warum muss es überhaupt schriftlich sein? Warum kann es nicht ein Video sein? Also ja, wir haben zum Beispiel einen wöchentlichen Newsletter. Mhm. Na, weil ich habe dann irgendwann gemerkt, irgendwie gehen bei uns Informationen unter. Da habe ich mir überlegt, wie kann ich denn das irgendwie kompensieren, gerade auch bei den Aushilfen, die ja nicht so oft da sind, dass die immer auf dem neuesten Stand sind und nicht irgendwie 500 Seiten Übergabe lesen müssen. Und deswegen gibt es bei uns jeden Donnerstag ein Newsletter. Also wir haben bei uns in der Firma ein virtuelles Programm, wo die auf dem Handy haben, dann kriegen die einfach so eine Nachricht, auch Eila hat eine Nachricht für euch. Und dann nehme ich mich ganz normal auf mit dem Handy und erzähle denen so ein bisschen, was steht denn jetzt so an die Woche, wo bin ich überhaupt? Ne, mir ist immer wichtig, dass die wissen, wo ich gerade wieder rummache, wenn die was von mir wollen. Und dann sind die up to date und die sind total glücklich, weil die gucken das wie ein TikTok-Video. Mhm. Also die müssen nichts lesen und wissen eigentlich über alles Bescheid, was gerade top in dieser Woche läuft. Mhm.
Also du gehst sehr mit der Zeit, das kann man so sagen, ja, mit KI und mit Videos für die MitarbeiterInnen, also sehr schön zu hören. Uns gefällt das natürlich auch gut. Ne?
Ja, sind wir immer mit dabei.
Wir sind ja digital auch gut aufgestellt.
Ja, das vereinfacht halt auch viel. Ne? Also ja, es ist einfach so, ne? Du nimmst Handy, sagst alles, was dir auf dem Herzen ist, die sind glücklich, die wissen, was los ist, was sie machen müssen. Und wunderbar am Ende.
Ja, vor allem ist es ja einfach der Wandel der Zeiten. Es wird immer weniger gelesen. Die Leute sind immer lesefauler.
Richtig.
Es werden immer mehr Videos geguckt. Also ja, setzt du genau auf das richtige Medium da.
Richtig. Vor allem können Sie es auch im Auto hören, also auch als Podcast. Ja. Wenn Sie jetzt keine Zeit haben, sind auf Tour und wollen aber unbedingt wissen, was hat sie jetzt schon wieder. Ja, dann machen Sie es halt im Radio an und hören, okay, und sind auch wieder up to date.
Du hast ja gesagt, du bist sehr viel unterwegs. Wie sieht eigentlich dein Alltag als Führungskraft aus? Also du arbeitest am Bett, du hältst Keynotes, du machst so viel, bist bei den Mitarbeitern. Wie sieht das aus?
Ja, also ich muss zugeben, also ich habe ja eine Assistentin, also meine Nadine, und die managt meinen Terminkalender. Ohne sie wäre ich verloren. Also das muss ich wirklich sagen. Aber mir macht das wirklich Spaß. Also es gibt wirklich Tage, da bin ich wirklich im Unternehmen, im Büro, bin ich präsent, mache die klassischen Führungsaufgaben, auch die klassischen PDL-Aufgaben, bin bei meinen PDLs, unterstütze die, meine Mitarbeiter, habe auch meine Touren, ne, also die habe ich mir auch fest eingeplant, wo ich wirklich wie jetzt auch, also wirklich auf Tour bin. Das fragt mich auch immer, wirklich? Ja, wirklich, so richtig, ja, mit Handschuhen, mit allem drum und dran bin ich unterwegs. Und natürlich bin ich dann halt auch deutschlandweit und international dann auch ein bisschen unterwegs. Und dann gucke ich halt immer oder sage immer, der Nadine guckt, dass ich so schnell wie möglich dann noch wieder zurückfliegen kann, weil ich natürlich auch im Unternehmen sein will. Ich will sie auch nicht zu lange alleine lassen. Nicht, weil ich ihnen nicht vertraue, sondern ich möchte einfach da sein, weil wir sind gerade in so einer Zeit, wo die sich so krass entwickeln. Manchmal ist das so, wie wenn ich meinen Kindern dabei zugucke, wie sie auf einmal neue Dinge lernen. Und das ist bei denen auch so. Und das meine ich nicht abwertend, sondern positiv, weil jeden Tag werden die mutiger. Jeden Tag entwickeln sie irgendwas Neues. Und immer, wenn ich zurückkomme von irgendeiner Reise, dann stehe ich mal da mit so einem offenen Mund und denke, krass, was habt ihr schon wieder gemacht? Ne? Also letztens auch, da bin ich gekommen und dann haben die einfach beschlossen, die machen jetzt die Tourenplanung selbst. Mhm. Ich so, okay, wow, ja, okay, dann macht mal. Und dann war ich völlig überrascht. Ne? Dann habe ich mal so ein bisschen reingeguckt, habe gesagt, Mensch, die können das voll gut. So gut habe ich die noch nie gemacht. Da war ich schon ein bisschen eifersüchtig, aber ich so, okay.
Ja, ja. Also es ist auch eine Win-Win-Situation. Total, du lernst total auch von deinen Mitarbeitern.
Jeden Tag, wirklich, jeden Tag.
Schön.
Ja.
Ich habe jetzt eigentlich nur noch eine Abschlussfrage. Du hast uns ja schon super viele Einblicke in deine Arbeitsweise, in deine Dienstplanung, in dein Unternehmen geboten, so rum. dafür auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es inspiriert vielleicht einige da draußen, dass auch mal die eigenen Strukturen mal ein bisschen zu überdenken und zu überlegen, können wir das bei uns nicht auch etablieren. Wir haben diese Podcast-Staffel ja so ein bisschen unter das Motto Pflege im Jahr 2030 gestellt. Mhm. Vielleicht hast du eine Idee oder einen Wunsch, wie für dich die Pflege im Jahr 2030 aussehen sollte, gerne natürlich auch auf den Bereich aus der Sicht des Arbeitgebers bezogen. Fällt dir da was ein, was so deine Wünsche für das Jahr wären?
Ja, also wir sind ja tatsächlich schon in der Planung so dorthin, also immer mit unseren Visionen sind wir ja 10, 20 Jahre voraus, was wir gerne hätten, damit wir halt auch darauf hinarbeiten können. Für mich wäre es einfach nur wunderschön zu sehen, wenn, oder was heißt zu sehen? Das, was ich letztens erlebt habe, dass ich das in Zukunft nochmal erlebe. Und es war so eine Situation, da kam nämlich mein Sohn und sagte, weißt du was, Mama, ich will Fußballstar werden. Dann habe ich gesagt, oh, was eine Überraschung, ja, toll. Aber Mama, ich sag dir jetzt was. Falls das nicht klappt, dann werde ich Altenpfleger.
Schön.
Dann habe ich gesagt, okay, wie kommst du denn jetzt da drauf? Also, Und er ist 11. Mhm. Ne? Und hat er gesagt, weißt du, bei euch ist voll krass. Hä, warum? Dann hat er mir erzählt, ne, wenn er dann halt kommt von der Schule, kommt er manchmal zu uns auch auf die Arbeit und verbringt dort seine Zeit, bis er dann nach Hause geht. Und das hat mich so berührt, dass ein Teenager oder ein angehender Teenager diesen Beruf cool findet, ne, und keine Abwertung dagegen hat. Und das hat mich als Mutter in diesem Moment so unglaublich stolz gemacht, nicht wegen mir oder weil ich will, dass er meinen Job macht, ich habe ehrlicherweise noch nie drüber nachgedacht, sondern einfach dieses, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, bei uns im Unternehmen diese Kultur, diese Energie zu haben, dass Jugendliche sagen, krass, wie cool, ja. Und das wünsche ich mir für 2030, dass in den Einrichtungen, dass da Schlangen sind an Bewerbungen, dass Einrichtungen irgendwann sagen, oh Mann, wir können gar nicht so viel ausbilden, wie viele Bewerber wir haben, weil es ist so elementar wichtig für uns alle, dass wir diesen Beruf zu dem machen, was es sein soll, weil wir werden alle irgendwann jemanden aus diesem Bereich brauchen. Egal, ob wir vielleicht krank werden, ob wir alt werden, ob wir vielleicht ein behindertes Kind haben oder einfach nur ein Kind auf die Welt auch bringen. Ja, da brauchen wir Hebammen, Pflegekräfte. Das sind diese Situationen und wir erkennen das immer erst in diesem Moment. Also ich weiß selbst, wie ich ein Kind gekriegt habe während diesen Wehen. Ich hätte dieser Frau alles gegeben, dieser Schwester, dieser Hebamme, nur erlöse mich von meinem Schmerz. Ja?
Kann ich nachvollziehen.
Und das sind diese Punkte. Und wir müssen aber jetzt darüber nachdenken. Und ich wünsche mir einfach, dass Pflege mehr zusammenhält. Ich wünsche mir, dass Einrichtungen enger zusammenrücken, dass wir uns nicht als Konkurrenten sehen, sondern wirklich unterstützen. Deswegen habe ich mein Buch geschrieben. Deswegen habe ich diesen Online-Kurs gemacht. Weil ich sage hier, Leute, bitte, ich will für euch da sein. Das, was ich erfahren habe die letzten 20 Jahre, das müsst ihr ja nicht durchmachen, ne? Sondern nehmt doch das an, was jetzt schon funktioniert und entwickelt euch weiter. Und das wäre für mich einfach großartig, wenn es so wäre. Und schon viel früher vielleicht so wäre.
Das wäre toll.
Das ist ein super Schlusswort, das lasse ich so stehen. Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Danke für die Einblicke. Und ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer schaut gerne mal bei Ayla vorbei. Wir verlinken euch alle Infos in den Shownotes. Wenn ihr Feedback zur Folge habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram, auf Facebook, generell Social Media. Ansonsten natürlich auch gerne per E-Mail an podcast@pkm.care. Und natürlich abonniert den Podcast, wenn euch die Folge gefallen hat. Und ansonsten können wir nur noch sagen, macht's gut und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal.
Genau.
Bis dann.
Ciao. Tschüss.